Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und diese ja, quasi Sparte unserer Kanzlei ist jetzt auf mich übergegangen, seit ich dort bin, seit letztem Jahr. Und ich habe da die Freude, sowohl kleine Indie-Verlage zu haben, die man vertritt, als auch den großen, also den Konzernverlag, wie man es kennt. Man kennt also auch quasi verschiedene Budgets, mit denen man so zu tun hat dann in der Praxis. Und ja, und dann reden wir beide ein bisschen über und das, was wir da tun.
Und genau, und jetzt wollen wir uns aber ein bisschen, denke ich, ganz klar auf die Autorenseite stellen, denn das ist jetzt das Thema. Hilfe, ein Verlag will was von mir. Und egal, ob man jetzt Self-Publisher ist und vielleicht da erfolgreich war und sich ein Verlag jetzt meldet oder ob man tatsächlich an einen Verlag ein Manuskript geschickt hat oder ob man auf einem Poetry Slam entdeckt wurde von einem Verlag. Es kommt dieser Verlagskontakt und es kommt dann definitiv irgendwann mal ein Vertrag.
Der Vertrag an sich ist dabei schon ein gutes Thema, denn viele, das sieht man auch in der Praxis immer wieder, theoretisch kann man viele Sachen per Handschlag machen. Und das ist nicht unbedingt jetzt nur irgendwie bei windigen Leuten, sondern auch quasi der alte ehrwürdige Verleger, der sagt, wir haben das schon immer alles so gemacht und du kannst mir vertrauen, du kannst meinem Haus vertrauen, ich stehe dafür meinen Namen für. Das ist alles schön und gut, aber Verlagsvertrag sollte, und das ist tatsächlich so selbstverständlich, wie das häufig klingt, eigentlich wichtig, nochmal zu sagen, man sollte immer schriftlich was tun. Denn nur dann hat man was in der Hand, mit dem man dann im Streitfall auch beweisen kann, für was man sich verpflichtet hat, aber was man selber auch bekommen sollte. Und das ist gar nicht so immer die Regel.
Und eine wichtige schriftliche Basis, spätestens wenn man dann anfängt zu googeln, Verlagsverträge, ist dann dieser sogenannte Normvertrag. Was hat es mit dem auf sich?
Der Normvertrag wird gemacht vom Börsenverein zusammen mit Verdi, dem Verband der Schriftsteller dort. Es klingelt immer so ein bisschen, ne?
Hab ich ja, das wir haben, aber ist okay. Ton okay. Okay,
abgenickt. Und das ist tatsächlich sowas, kann man sagen, wie der Branchenstandard. Ganz viele Verlage arbeiten damit, arbeiten auf der Grundlage dieses Vertrages. Und das ist tatsächlich auch für den Laien das, womit man sich, wenn man jetzt keinen Rechtsanwalt oder Agenten hat, der sich darum kümmert, erstmal einen Überblick verschafft. Natürlich, das erschlägt erstmal, das sind, glaube ich, also der Normvertrag an sich sind 8 relativ klein bedruckte Seiten.
Also lass mich ganz kurz noch für die wirklich, ich mach mal sichtbar. Der Börsenverein ist quasi dann die Vertretung der Verlage, die auf Verlagsseite verhandelt.
Genau, die haben einen.
Und die, der VS, der Verband der Schriftsteller, handelt sozusagen im Namen der Autoren.
Genau,
Vertrag
also aus. Der Börsenverein hat da einen eigenen Ausschuss der Verleger. Das ist, momentan sind da Jo Ländle drin und andere Namen, die man also auch aus den großen Verlagshäusern kennt. Und dann Verdi schickt sozusagen seine Schriftsteller dahin, um dieses Gleichgewicht herzustellen, dass man nicht hat quasi von vornherein einen Normvertrag, den die Verlage wiederum Autoren aufzwingen, sondern man hat ein halbwegs ins Gleichgewicht gebrachtes Vertragsverhältnis als Basis, mit dem man arbeiten kann. Wo sowohl Autoren sagen können, damit gehen wir konform, als auch Verlage sagen können.
Also das könntest du, wenn du jetzt mal diese neutrale Sicht versuchst, tatsächlich sagen, der Normvertrag zunächst mal so, wie er ausgehandelt ist, ist okay.
Der Norm, also das, was drinsteht, ist grundsätzlich okay. Was natürlich fehlt und was häufig das Wichtigste ist, sind die Zahlen, die drinstehen. Die sind natürlich nicht festgeschrieben. Also es steht kein Standardvorschuss drin, es stehen auch keine Standardlizenzstaffel drin. Da gibt es natürlich auch im Internet viel Hilfe, dass man sich mal umhört, was so ungefähr üblich ist und bei welchem Lizenzsatz man überhaupt starten sollte. Aber die anderen Klauseln, die drinstehen, sind üblich. Und mit denen wird man sich so oder in anderer Form immer mit jedem Verlagsvertrag irgendwie verpflichten.
Und die Abweichungen sind dann natürlich interessant. Ich glaube, da reden wir gleich nochmal drüber. Was ist, wenn da was anderes plötzlich steht in dem Vertrag, den ich bekomme, als in diesem Normvertrag? Aber da du die Zahlen erwähnt hast und die Zahlen definitiv auch immer ein Punkt sind, als Autor, der ich nicht weiß, Vorschuss, wie hoch, was ist das, wie viel vom Nettoverkaufspreis und Nettoabgabepreis und was ist überhaupt der Unterschied, da geht es ja schon los. Zahlen und worauf beziehen Sie sich? Wie kämpfe ich mich da durch? Brauche ich da einen Rechtsanwalt?
Ach, für die Zahlen nicht unbedingt. Für Zahlen, also natürlich jeder Rechtsanwalt, der sich damit beschäftigt, kennt sich auch damit aus, weil er einfach aufgrund der Vielzahl der Verträge, die man im Laufe der Zeit oder im Laufe des Tages manchmal sogar sieht, hat man ungefähr einen Überblick, was üblich ist und was vielleicht auch für den Autor oder den Verlag gerade günstig ist. Die Zahlensachen sind häufig einfach eine Verhandlungsfrage, die im Vorfeld, wenn es zum Rechtsanwalt geht, meistens schon geklärt sind. Der Vorschuss, weil du es eben gesagt hast, ist quasi vom Verlag die anvisierte Verkaufserwartung. Man nimmt also die Höhe der Lizenz, das ist immer ein Prozentsatz vom Netto-Ladenpreis ohne Mehrwertsteuer und sagt, okay, wie viele Bücher werden wir von diesem Titel verkaufen und wenn wir dir davon, jetzt quasi zum einfachen Rechenbeispiel, 10% geben, wir sagen, okay, du kriegst von einem Titel, der 20 € rausgeht, kriegst du dann 1 €. Wenn wir dir 2.000 € Vorschuss geben, heißt das, wir müssen 2.000 Bücher verkaufen. Dein Titel hat vielleicht Potenzial für 1.500 Bücher. Wir wollen aber, dass du zu uns kommst. Deswegen gehen wir erstmal höher rein und sagen, du kriegst von uns 2.000 € Vorschuss. Und der Vorschuss ist in der Regel, und darauf sollte man achten, nicht zurückzuzahlen. Das heißt, den Vorschuss habe ich, auch wenn das Buch sich nicht so verkauft, wie das vielleicht erwartet oder gewünscht wurde. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass man darauf achtet, dass auf keinen Fall der Vorschuss rückzahlbar ist.
Okay, also dann haken wir das erstmal ab, auch wenn vielleicht viele sagen, ja, aber wie viel sollte ich denn?
Ja, also
aber
wie viel, das ist natürlich, das ist die wichtigste Frage.
Das hängt natürlich immer vom Autor, vom Verlag
und vom Titel ab. Genau, ne? Tatsächlich auch aufs Genre an. Und also im Sachbuchbereich zum Beispiel ist es so, wenn man zum Beispiel Ghostwriter ist, dann sind die Lizenzen häufig niedriger. Wenn man ein großer Name ist, dann steigt man ganz anders ein und weil wir ja irgendwie Zahlen haben wollen. Der Belletristikautor sollte eigentlich, wenn er bei einem, man sagt das immer so schön, bei einem normalen Verlag anfängt, sind eigentlich 7 € schon, 7% so ungefähr das, was man bekommen sollte, wo man auch bestehen sollte drauf. Man nagele mich bitte nicht hinterher drauf fest, aber das ist ungefähr so eine Richtgröße. Viele Belletristikautoren, die auch schon mehrere Bücher verkauft haben, starten dann, weiß ich nicht, bei 10% schon ab dem ersten 1.000 und dann gibt es auch verschiedene Staffeln. Das ist also so, ist man sagt, okay, wir müssen das Buch anschieben, am Anfang haben wir viel, viel höhere Kosten, das heißt, du kriegst von unserem Profit kriegst du auch weniger ab. Das heißt, die ersten 2.000 Bücher, die wir verkaufen, da kriegst du von uns 7%. Und ab dem 2001. Exemplar bis zum 5.000 kriegst du 8%. Und wenn wir dann sehen, okay, das Ding läuft richtig, dann kriegst du ab dem 5.001. Exemplar kriegst du von uns 11%. Weil dann haben wir lange unsere Kosten wieder drin, dann verdienen wir beide nur noch zusammen. Und das ist natürlich das, wo beide Parteien auch hinwollen. Denn wenn der Verlag will Geld verdienen, der Autor will Geld verdienen. Das ist auch eine Frage natürlich, dann muss man überhaupt ein Buch haben, das dieses Potenzial hat, diese Höhen überhaupt zu erreichen. Und wenn man das aber sieht, hat man natürlich immer eine sehr viel bessere Verhandlungschance, als wenn der Vertrieb im Verlag sagt, so sorry, da werden wir 1.000 Stück von los.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Abweichungen vom Normvertrag. Also man googelt den und findet den irgendwo und vergleicht jetzt das, was man tatsächlich vom Verlag oder von der Rechtsabteilung des Verlages bekommen hat und stellt dann da eben fest, Moment, da und da ist ein Formulierungsunterschied, warum und wieso. Wir sind jetzt sehr knapp in einer halben Stunde, deswegen frage ich dich mal so ganz pauschal, wo versuchen die Verlage die Autoren am meisten über den Tisch zu ziehen, bei welchen Aspekten?
Ich hoffe natürlich immer, dass Verlage nie versuchen, ihre Autoren über den Tisch zu ziehen, aber klar, ist es auch so und das ist irgendwie auch verständlich, viele Verlage, die viele Autoren haben, über Jahre sehen immer wieder in der Praxis, wo dann Sachen hängen und merken, okay, das haben wir da haben wir uns in dem Vertrag drüber gestritten, wir wollen das anders formulieren, wir probieren das anders aus. Und dass man dann zum Beispiel sagt, Marketing ist jetzt im Normvertrag relativ wenig. Da sind keine Social Media Posts, der wird immer überarbeitet, aber denkt momentan noch keiner dran, das irgendwie vertraglich richtig festzuschreiben. Das ist aber für Verlage sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn man Autoren hat, die irgendwie, gerade wenn es Self-Publisher sind, die schon irgendwie eine Reichweite haben im Internet, will der Verlag natürlich sich das auch sichern. Der will mit diesem Potenzial arbeiten und will mit diesem Potenzial natürlich auch Geld verdienen. Dann kann es sein, dass einfach gesagt wird, okay, wir schreiben rein, du wirst bitte dein Buch bewerben, 2 Monate vor erscheinen, 2 Monate nach erscheinen, wirst immer unseren Verlag verlinken. Und zwar machst du das einmal die Woche, zu einer festgeschriebenen Zeit. Das sind Sachen, die eher quasi, das ist unjuristisch, das ist, solange das quasi dann gehandhabt und gelebt wird, das kann man meistens ohne Juristen auch einschätzen, da muss man keine Angst haben, weil da wenig hinter oder Falltüren oder so sind, wo man reintappen kann. Deswegen, das sind so Sachen, die einfach in der Verlagspraxis sich ändern, wo viel geändert wird dann auch. Was zum Beispiel fehlt im Normvertrag, was aber trotzdem häufig ist, sind Optionen. Steht vorne auf dem Deckblatt, steht auch drin, quasi die Anweisung, wie benutze ich den Normvertrag. Da steht drin, ja, also Konkurrenzschutzklauseln und Optionen stehen nicht, quasi, es gibt es keinen Vorschlag für, weil es zu kompliziert ist, dafür einen allgemeinen Vorschlag zu machen. Da braucht man immer jemanden, der sich ein bisschen auskennt und da einem das formuliert. Deswegen, da kann man quasi, wenn man nicht beraten ist oder Anfänger ist, dann steht man einfach vor Neuland und hat nichts an der Hand, mit dem man arbeiten kann.
Was ist das? Was sind Optionen? Was meinst du konkret?
Optionen damit? Das ist im Musikbusiness zum Beispiel ist das absolut üblich und ich glaube, in vielen Verlagen, die ich vertrete, ist das auch Usus, dass man sieht, okay, der Autor hat ein gewisses Potenzial, das Potenzial möchte ich mir sichern. Ich mache nicht nur einen Vertrag über dieses eine Buch, sondern ich sage, das nächste Buch, was du schreibst, in den nächsten 24 Monaten zum Beispiel, das legst du mir als erstes exklusiv vor. Und wenn uns das gefällt, wir lesen das Exposé und wir nehmen das an, dann gilt dieser Vertrag, den wir heute haben, auch für dieses neue Werk. Und dann wird meistens auch schon über den Vorschuss gesprochen. Der ist, wenn das günstig ist, gekoppelt an den alten Vorschuss und die Verkaufszahlen. Dass man also sagt, okay, wenn du den Vorschuss zu diesem Zeitpunkt schon das Doppelte eingespielt hast, bekommst du auch 50% mehr Vorschuss dieses alten Vertrages. Dann ist man schon relativ sicher. Aber das ist eben sowas, da kann man keinen Standard jetzt formulieren, sondern das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich und tatsächlich auch von Genre zu Genre unterschiedlich. Wenn man ein Sachbuch oder wenn man zum Beispiel einen Promi hat, der ein Buch, also seine Biografie schreibt, dann weiß man, okay, bei den meisten kommt danach erstmal nichts mehr, da braucht man keine Option. Wenn man aber, Self-Publisher sind ja zum Teil sehr, sehr, sehr produktiv, wenn man solche Leute hat und weiß, okay, da ist Potenzial, der kann im nächsten zwei Jahren nochmal 2 Bücher schreiben, dann will man die natürlich auch haben, weil man weiß, man hat vorher schon reingesteckt, man hat vorher Marketing für den betrieben, man will den vielleicht an sein Haus koppeln, ich wollte fast Ketten sagen, aber koppeln. Man will den behalten und man will vielleicht auch die Marke, die man aufbaut mit ihm, mit dem eigenen Geld, an sich binden. Und da sind Optionen immer die erste Wahl und inzwischen eigentlich auch absolut üblich.
Und es ist auch letztendlich sozusagen auch okay, wenn das da drin steht.
Ja,
natürlich. Kann mir eine Basis geben als Autor, wenn ich weiß.
Ja, also natürlich kann man da reingelegt werden, in dem Sinne, dass man zum Beispiel sagt, okay, der Vorschuss ist festgeschrieben, der steigt nicht an. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben einen Autor, der verkauft 1500 Bücher mit dem ersten Buchvertrag und der kriegt beim zweiten Buchvertrag dann aber denselben Vorschuss wie jetzt und dann stellt sich aber raus, das Buch verkauft sich 15.000 Mal und wenn der neu verhandelt hätte, hätte er natürlich einen ganz anderen Vorschuss gefordert. Das ist sowas, wo man nachverhandeln sollte und muss, wo es dann auch in die Richtung geht, dass man, wenn das so völlig starr ist und eindeutig den Verlag bevorzugt, sollte man Augenmerk auf diesen Punkt legen und entweder nochmal nachfragen, nachverhandeln oder eben sich an einen Rechtsanwalt wenden, dass der sich das anguckt und eventuell auch quasi für den Autor nochmal neu verhandelt.
Wir können ja gleich mal gucken, ob auch noch Fragen im Publikum sind, aber ein Punkt ist, glaube ich, auch noch wichtig, den man in dem Zusammenhang, das sind die verschiedenen Nebenrechte und anderen Dinge, die ich abtrete. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, auf den du nochmal eingehen solltest. Was hat es damit auf sich? Welche sollte ich abgeben und bei welchen sollte ich sagen, na, erstmal nicht, beziehungsweise bei welchen habe ich überhaupt eine Chance zu sagen, erstmal nicht?
das ist auch wieder so eine Frage der Verhandlungsbasis, die man hat. Verlage wollen natürlich erstmal alles haben. Verlage wollen, wenn das Ding fliegt, wollen die einen Film dazu verkaufen können. Wenn das Ding fliegt, wollen die Merchandise machen, wenn es zum Beispiel Kinderbücher sind. Und die wollen dann nicht nochmal groß nachverhandeln müssen.
Auch was Übersetzungen, solche
Genau, Übersetzungen. Wenn das Theaterstück fähig theoretisch ist, Verlage haben am liebsten gleich am Anfang alles. Natürlich muss ich, wenn ich möchte, dass die ein Buch machen, muss ich natürlich meine Rechte an dem Buch soweit erstmal das Verlagsrecht dem Verlag einräumen. Und dann ist es auch klug, natürlich E-Book-Rechte mit einzuräumen. Dann muss man sich aber schon fragen, soll denn bei diesem Verlag auch das Taschenbuchrecht zum Beispiel liegen, wenn das Buch als Hardcover kommt? Viele Verlage, die nur Hardcover im Programm haben, sagen von vornherein, okay, das würden wir als Lizenz, wenn dann rausgeben, wir machen das gar nicht selbst. Die wollen aber erstmal das Recht haben, überhaupt das rausgeben zu können. Das ist sowas, da muss man drüber sprechen. Man muss als Autor sich vorher aber auch fragen, wo möchte ich hin mit dem Buch und steckt da überhaupt drin? Und deswegen ist es so, dass man das quasi auch, der Normvertrag sieht alles vor, da stehen alle Rechte drin, die man überhaupt auf der ganzen Welt abgeben kann. Da muss man sich selbst ehrlich fragen, was davon überhaupt für mein Buch in Frage kommt. Und dann natürlich die nächste Frage, will ich es trotzdem abgeben oder nicht? Zum Teil ist es so, wenn man dann anfängt und verärgert quasi seinen Vertragspartner damit, dass man erstmal wild Rechte rausstreicht, die sowieso absurderweise nie vergeben werden, dann macht das die Verhandlungen schwieriger, ja. Aber im Endeffekt kann man immer sagen, sorry, dir tut's nicht weh und mir tut's nicht weh, da behalte ich das Recht lieber bei mir.
Kannst du so Beispiele geben, wo du sagst, das
also
kann man rausnehmen oder das ist albern, wenn man damit ankommt?
Ja, also in dem Standardvertrag steht, glaube ich, drin, die Bearbeitung für ein Bühnenstück, was natürlich klar ist, das ist klassisch ein Theaterstück, aber dann ist es meistens auch noch aufgeführt, insbesondere Schattentheater, Marionettentheater, Puppentheater, wo man sich dann schon fragen muss, wo ist der Unterschied zwischen Puppen- und Marionettentheater und hat mein Krimi wirklich das Zeug, als Schattentheater vorgeführt zu werden? Ja, nein, vielleicht. Aber da würde ich zum Beispiel sagen, naja gut, gib's dem Verlag. Wenn er wirklich jemanden findet, der da das raus macht, dann soll das auch gut sein. Und natürlich muss man dann immer darauf achten, dass man die Rechte abgibt und wenn die verwertet werden, dass man auch einen entsprechenden Share bekommt. Dass man also sagt, okay, ich bekomme, wenn ihr das verwertet, 20% zum Beispiel oder mehr, bis hoch zu 50% oder 60% von euren Nettoeinnahmen gehen dann an mich.
Und nochmal, was ist mit Drittrechten? Das höre ich manchmal, es ist mal so ein Punkt, wenn der Verlag sagt, ja, wir geben Lizenzen oder auch Ausschnitte, vielleicht werden in Zeitschriften abgedruckt als Werbeinstrument und da kriegst du nichts für und solche Dinge.
Ja, das ist auch natürlich viel Verhandlungsbasis. Dieser Vorabdruck in Zeitschriften ist häufig ein gutes Mittel. Da bekommen dann meistens die Verlage auch nichts für oder quasi nichts über ihre Kosten hinaus. Das ist einfach für Marketing wird das genutzt und dann sagt natürlich der Verlag, das ist sowohl in deinem als auch in unserem Interesse, dass wir das machen. Und solche Rechte liegen gut beim Verlag, weil der Verlag eben diese Kanäle hat. Der Verlag hat immer einen entsprechenden Presseverteiler, um überhaupt diese Sachen platzieren zu können. Das kann man als Autor meistens gar nicht alleine. Deswegen sind das solche Rechte, wo ich immer sagen würde, gebt die raus, seht zu, dass wenn der Verlag damit noch irgendwie Profit macht, dass ihr davon einen Teil bekommt. Aber da sollte man auch überlegen, das ist ja natürlich für beide eine wirtschaftliche Entscheidung, nutzt es mir was, wenn ich dieses Recht zu Hause habe und kann es nicht nutzen? Oder ist es besser beim Verlag aufgehoben, der es im Zweifel sogar nochmal verwerten kann oder einfach nur nutzt, um Werbung für das Buch zu machen, was dann wiederum allen hilft, weil ich vielleicht mehr Bücher verkaufe. Und diese Drittlizenzierung ist natürlich dann auch gerade interessant, wenn man zum Beispiel Taschenbuchlizenzen rausgibt. Wenn der Verlag also sagt, wir haben eine Anfrage von einem Verlag, einem dritten Verlag, der Taschenbücher machen möchte von deinem Buch und der Verlag, der werkeigene Verlag macht das gar nicht, hat das nicht im Programm und sagt, wir geben das raus. Natürlich geben die uns auch wieder nur einen Teil ihrer Einnahmen ab, aber von diesem Teil der Einnahmen bekommst du auch wieder einen Teil. Das ist dann immer so, das sind immer ganz kleine, es kleckert immer ein bisschen, aber im Endeffekt, auch da kann gut Geld reinkommen, vor allem wenn es ein Buch ist, was sich relativ gut verkauft, dann auch im Taschenbuch, kann das relevant werden. Und da wäre es blöd, die Taschenbuchrechte vorher nicht rausgegeben zu haben, weil man selber diese Kanäle nicht hat und nicht zu nutzen weiß.
So, wir haben jetzt noch 6 Minuten und ich würde es aber trotzdem mal, wenn vielleicht 1, 2 Fragen sind. Ich weiß nicht, der Mann von der Technik, hallo? Können wir vielleicht mal ein Handmikro haben, dass wir die Fragen auch hören aus dem Publikum? Sonst nutze ich die Gelegenheit und stelle schon mal diese eine Frage. Wie ist es, wenn ich über einen Literaturagenten gehe? Da heißt es ja immer, der würde ja dann auch all diese Dinge für mich machen.
Der macht alle diese Dinge für mich. Es ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn es sind Literaturagenten im Publikum, dann bitte die Arme hoch.
Keine Arme?
Okay, keine Arme. Natürlich sind die aufgrund Branchenerfahrung geschult und kennen sich aus. Die kennen die Verträge, die kennen den Normvertrag, aber das sind in den Details, in den juristischen Details, die zum Teil wirklich über Wohl und Wehe eines Vertrages entscheiden, eben keine ausgebildeten Juristen. Und meistens gibt es keine Probleme, aber es kann natürlich, wenn es hart auf hart kommt, ist man angeschmiert. Denn der Rechtsanwalt, wenn der Fehler macht, hat immer eine Haftpflichtversicherung, die dafür einsteht, bis zu irgendwelchen absurden Millionensummen. Beim Literaturagenten ist es so, wenn der dann sagt, sorry, aber meine Taschen sind leer, dann steht man da und hat halt eben, weil die Rechte falsch verhandelt wurden, hat das Recht, was man so jetzt zu Geld machen könnte, hat man nicht mehr und dann steht man da und hat leere Taschen. Vor allem ist es häufig so, es heißt immer, ja, der Anwalt ist ja so teuer. Der Anwalt ist natürlich kostet das Geld, aber ein Literaturagent kostet ja auch Geld. Ein Literaturagent gebe ich ja dann immer meinen Share ab von 15% oder 20%. Der kostet halt auf lange Sicht Geld. Beim Anwalt kann man häufig Sachen irgendwie für 250 Euro hat man die eine Frage geklärt und dann kriegt er auch kein Geld mehr von mir und ich kann mein Buch in Ruhe
und die Kohle einfahren. Und ich muss ja auch nochmal mit dem Agenten einen Vertrag abschließen, genau. Was nochmal ein anderes Thema wäre. So, jetzt war hier eine Frage bei Ihnen.
Hallo, ich habe eine Frage zum Vorschuss. Ist das dann quasi ein Total Buyout oder gibt es darüber hinaus dann trotzdem noch Gelder, wenn es jetzt sich viel besser verkauft, nur dass das dann halt schlechtere Konditionen sind?
Also ein Buyout ist es meistens nicht und ein Buyout würde ich auch, gerade bei Belletristik würde ich aufpassen, ist eigentlich eher unüblich.
Erkläre ganz kurz Total
also, Buyout. Also Buyout ist, dass man eine feste Pauschalsumme bekommt und dafür ist der Drop gelutscht. Dafür sind meine Rechte ein für alle Mal weg. Im Belletristikbereich, also Buyouts gibt es zum Beispiel häufig bei Fotografen, dass man sagt, okay, du machst mir ein Foto für das Cover, da gebe ich dir jetzt einmal 500 Euro für und wir sind durch. Das gibt es manchmal bei Ghosts, ist aber auch, wenn das Buch sich häufig und viel verkauft, wird das auch hinten raus schwierig, dann zu sagen, okay, du kriegst nicht nochmal eine Beteiligung, da gibt es tatsächlich gesetzliche Nachvergütungsansprüche auch. In der Regel sind Buchverträge im klassischen Sinne mit Beteiligung und dann ist der Vorschuss nur sozusagen, okay, du bekommst jetzt einmal diesen Vorschuss und wir hoffen, dass der über die Verkäufe wieder eingespielt wird, aber der Autor hat die Sicherheit, ich werde ihn nicht zurückzahlen müssen. Und darauf ist eben meistens zu achten. Und Buyout-Verträge sind auch so, dass ich sagen würde, da sollte ruhig ein Jurist mal drüber gucken, dass man sich eben, weil man sonst vor vollendeten Tatsachen häufig steht. Weil die Rechte, wenn sie weg sind, sind sie weg.
Sonst noch Fragen zum Thema aus dem Publikum? Da geht noch eine Hand hoch. Ich hoffe, ich kann da hin mit dem Mikro. Ja, scheint zu klappen.
Danke. Entschuldigung, du hast jetzt viel über Vorschuss gesprochen. Gibt es auch sowas noch wie eine Umsatzbeteiligung?
Ja, die Umsatzbeteiligung sind dann diese Prozente. Also das sind dann Lizenzen, wo ich vorhin sagte, so unter 6% oder 7% sollte man nicht gehen. Das ist dann diese Umsatzbeteiligung, die bei Büchern meistens auf den Netto-Ladenpreis ohne Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteuer berechnet wird. Und das wird abgerechnet pro tatsächlich verkauftem, nicht retourniertem Buch meistens. Und das ist dann ganz, ganz häufig eine Staffel, dass man also sagt, okay, für die ersten 2.500 bekommst du 7%, für die nächsten 2.500 bekommst du 8% bis nach oben weg. Und das ist dann diese Beteiligung. Und das kann natürlich dann auch, und da will man ja hin, über den Vorschuss hinausgehen. Das heißt, den Vorschuss bekomme ich am Anfang und dann bekomme ich immer wieder im Laufe der Zeit, meistens halbjährlich, Lizenzabrechnungen und sehe, okay, so und so viele Bücher haben sich verkauft. Das heißt, für mich gibt es jetzt nochmal so und so viele Euro.
Dann machen wir da noch eine letzte Frage.
Hallo, ich habe eine Frage zur Vermarktung. Also wie kann man das regeln, dass sozusagen der Verlag hat das Interesse, macht aber nichts dafür. Und ich denke, man könnte da viel mehr machen, um das an die Leser zu bringen.
Ja, tatsächlich ist es so, dass solche Sachen heute, weil Autoren viel mehr Möglichkeiten haben, selbst was zu machen, also gerade durchs Internet, empfehlen wir inzwischen, dass man sagt, man bespricht das vorher mit dem Verlag, sagt, ich habe folgende Möglichkeiten, selber das zu tun, spricht sich ab und macht dann einfach, das sieht zum Teil relativ unjuristisch aus, einfach einen Vertragsanhang. Das heißt, man legt fest, okay, wir haben eine Seite, Medienkooperationen, wer macht hier was. Und dann kann zum Beispiel der Autor sowohl berechtigt als auch verpflichtet sein, zu sagen, ich mache eben Social Media Posts oder ich gehe selber irgendwie nochmal in Buchläden und frage, ob wir nicht Lesungen machen können und sowas. Das ist aber eben, weil das sonst ureigenste Aufgabe des Verlags ist, meistens so, dass man sagen muss, okay, bitte absprechen, weil sonst irgendwie mit der Presseabteilung Streit darüber gerät und das kann dann quasi ein ganzes Buchprojekt auch gefährden.
Du bist auch jetzt noch ein paar Minuten
genau
hier, wer also noch konkret auch Fragen an dich hat. Ich stelle aber natürlich ganz allgemein die Frage, aber natürlich sozusagen kann man dich ja auch im Netz erreichen, wenn man Fragen hat, auch wenn man nicht aus Hamburg kommt.
Genau.
Dennoch aber die Frage, wenn jetzt jemand vor einem Vertrag sitzt und sagt, wo finde ich einen guten Anwalt, der sich mit dem Thema auskennt? Da sollte ich ja nicht zu einem Anwalt für Scheidungsrecht oder Immobilienrecht gehen. Wie finde ich einen guten Anwalt?
Es gibt immer natürlich über die Anwaltskammer, kann man sehr gezielt suchen, kann sehr genau sich die Schwerpunkte raussuchen. Dann natürlich Fachanwälte für Urheber- und Medienrecht kennen sich aus damit in der Regel. Und es gibt relativ viele Anwälte, die spezialisiert sind inzwischen auf Autoren und Verlage. Da hilft die Google-Suche weiter. Ansonsten, also das ist tatsächlich auch nicht ortsgebunden. Die meisten, ich sehe ungefähr einmal im Monat einen Mandanten, der Rest geht über E-Mail und Telefon und Fax immer noch. Und ab und zu auch über Facebook Messenger und solche Geschichten. Also das ist überhaupt nicht mehr ortsgebunden. Es ist ganz selten, dass wirklich man als Mandant irgendwie im Wartezimmer sitzt und auf den Anwalt wartet. Deswegen, ich würde mich da auch nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lassen, so Gott, ich wohne am Starnberger See und mein Anwalt in Köln. Einfach anfragen. Die meisten können das möglich machen und beraten super per Telefon und andere moderne Kommunikationswegen.
Tilman Winterling, ich danke dir recht herzlich für die Auskünfte.
Dir. Vielen Dank.
Eins. Ah, wunderbar. bisschen leiser als deins auf jeden Fall.
Deutlich,
dann nehme ich nachher deins.
Ja. Ich eine Frau.
Ja. Irgendwas ist noch nicht.
Auf Sendung, jawohl.
Wunderbar. Also herzlich willkommen zur Veranstaltung mit Titus Müller, auf den wir uns heute ganz besonders freuen. Hallo Titus.
Hallo.
Hi. Und zwar ist unser Thema heute, wann ist es Zeit, den Hafen zu verlassen, welche Klippen umschifft werden müssen und wie man unter Volldampf die literarischen Weltmeere erobert. Dazu kann Titus bestimmt eine ganze Menge erzählen. Er wird heute über Selbstzweifel von Autoren sprechen. Er wird sich handwerklichen...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.